Ich bin Tilman Krüger und Jorin Jansen hat mich eingeladen. Er war mal Praktikant bei uns in der Gemeinde vor 3 Jahren oder so, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, 3, 4? Irgendwie so. Auf jeden Fall, genau. Und wir haben uns neulich getroffen und da meinte er, Mensch, kannst du nicht vorbeikommen und mal was machen? So über den Heiligen Geist. Da dachte ich, das mache ich gerne. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Pastor einer Braunschweiger Friedenskirche, also einer anderen Friedenskirche, halt in Braunschweig, nicht in Singen. Und bin da Teil des Pastorenteams und dort hauptsächlich auch für Lehre zuständig und ja, kümmere mich da um alle möglichen Dinge, die so anfallen in einer großen Gemeinde. Ich war 15 Jahre lang als Pastor in der Ansgarkirche in Hamburg und ich freue mich besonders, dass 2 ehemalige Schäfchen von mir, die nach Singen gezogen sind zur Familie, vor vielen Jahren schon eigentlich, jetzt auch hier sind. Das ist ganz, ganz toll, wunderbar. Also schön, dass ihr da seid. Sehr schön. Ja, und genau, ich bin von Herzen gerne Pastor und der Heilige Geist ist ein Thema, das mir schon früh, sag ich mal, in die Wiege gelegt wurde. Er ist nicht von meinen Eltern, aber von Gott selbst und der mich einfach seit langem begleitet. Und ich merke, es ist kein Selbstgänger. Ich habe mit Jorin auch im Vorfeld ein bisschen gesprochen und dann meinte er, dass es sie eine, um die Ecke eine Gemeinde gibt, die so ein bisschen, ich sag mal, eine feindliche Übernahme erlebt hat. Und ja, da ging es drunter und drüber. Und leider ist das häufig so, wenn es um den Heiligen Geist geht, das ist nichts Neues, dass es drunter und drüber geht. Und wenn es dann nicht gut, ich sag mal, weise geleitet wird, dann wird es häufig schräg oder schwierig, was ich schade finde, weil ich glaube, Gott möchte gute Dinge tun. Und wenn ich heute über den Heiligen Geist rede, müsst ihr jetzt keine Sorge haben, dass ihr dann demnächst hier nach Hause rollt oder so. Aber ich möchte euch ermutigen, für euch, jeder für sich, für euch zu überlegen, wie ist das eigentlich bei mir mit dem Heiligen Geist? Und die Frage ist nicht, wie viel Heiligen Geist hast du? Die Frage ist, wie viel hat der Heilige Geist von dir? Das ist die entscheidende Frage. Darf er über dein Leben bestimmen? Darf er dich lenken und leiten? Darf er dir Christus groß machen? Darf er dich vielleicht auch mal korrigieren? Zur Buße, zur Umkehr rufen? Wieder auf den richtigen Weg begleiten? Darf er das? Lässt du das zu? Da wird es ganz persönlich. Es geht nicht um den Heiligen Geist, der da irgendwo da draußen ist und heute beschäftigen wir uns mal und es hat nichts mit unserem Leben zu tun. Nein, es geht um den Heiligen Geist, der uns prägen will, verändern will. Die Kurzformel, die ich ganz gerne verwende, ist, der Heilige Geist ist die bleibende Gegenwart Gottes in unserem Leben. Er ist da. Der Gott, der da ist, ist da. Ich möchte ein bisschen mit euch reingehen in die Frage, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Ganz grundlegend, weil ich weiß ja gar nicht, wo ihr herkommt, ob ihr schon seit 50 Jahren Erfahrung damit habt oder ob ihr sagt, das höre ich mir mal an, ob das auch alles biblisch ist, was der Bruder da predigt. Ja? Könnt ihr gerne machen. Also wenn ihr was findet, was nicht okay ist, sagt mir das gerne hinterher. Es ist kein Problem. Wobei ich mich wundern würde. Man kann natürlich manche Dinge auch anders sehen, das gebe ich zu. Es gibt nicht nur, also das wisst ihr alle, 5 Ärzte, 7 Meinungen und das ist manchmal bei Theologen auch so. Und dann haben sie auch eine gute Begründung dafür, aber trotzdem haben sie eben ihre Meinung. Also es geht um die Frage, wer ist der Heilige Geist, wozu brauchen wir ihn? Dann möchte ich etwas über Frucht des Geistes und Gaben des Geistes sagen. Dann über die sogenannten transrationalen Gaben etwas reden, um dann zur Geistestaufe und ihrer Bedeutung zu kommen und am Schluss vielleicht noch ein paar Schritte, die man mit dem Heiligen Geist im Alltag gehen kann. Und dazwischen machen wir mal eine Pause. Wenn ihr merkt, ich brauche eine Pause, dann signalisiert das irgendwie. Also nicht einfach vom Stuhl kippen oder so, sondern einfach vorher irgendwie noch was sagen oder so. Dann machen wir gerne eine kleine Pause, auch gerade um was zu trinken oder so. Das ist ja bei dem Wetter durchaus sinnvoll. Okay, das ist das, was wir vorhaben und ich habe Jorin gefragt, wie lange Zeit habe ich, da meinte er, solange du willst, dann dachte ich, naja, also der Herr hat sie mir in die Hand gegeben, nein, das aber ist ganz einfach so, ne? Ungefähr um 18 Uhr gehen wir in den Landeanflug, dass ihr das wisst, also ihr habt noch was vom Abend und kommt nicht völlig erschlagen um 10 nach Hause, so, das ist ja auch mal eine Perspektive für heute Abend. Okay, Wer ist der Heilige Geist und wozu brauchen wir ihn? Kurz mal in die Bibel geschaut, dann fällt uns auf, dass gleich am Anfang, im zweiten Vers der Bibel, gleich schon mal der Heilige Geist vorkommt. Ja, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da ist er schon da. In der Schöpfung ist er anwesend. Was kein Wunder ist, denn überall, wo Gott wirkt, wirkt er in seiner Dreifaltigkeit oder in der Dreieinigkeit. Man hat das theologisch ausgedrückt, die Werke der Trinität sind nach außen hin unteilbar. Das heißt, wenn einer wirkt, wirken die anderen mit oder sind sowieso alle drei am Wirken. Wie wir uns das vorstellen müssen, das sprengt unseren Verstand. Das ist so. Aber der Fakt ist, Gott spricht, ja, Gott sprach und es wird. Und er spricht, das wissen wir aus dem Johannesevangelium, den Logos, das Wort, und es wird. Durch ihn ist alles geschaffen, Johannes 1. Und der Geist Gottes ist die, man könnte sagen, die wirksame Tatsphäre, in der sich das Ganze ereignet. Alle drei wirken in der Schöpfung, auch in der Neuschöpfung übrigens. Der Vater gibt seinen Sohn ans Kreuz und der Heilige Geist ist es, der Jesus von den Toten auferweckt. Die Neuschöpfung ist auch ein Werk der Dreieinigkeit. Bei Jesu Taufe sehen wir das. Der Sohn wird getauft. Der Vater spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen und der Heilige Geist kommt in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Von daher ist es wichtig, dass wir verstehen, der Heilige Geist ist kein, ich sag mal, so ein Add-on, mit dem wir uns beschäftigen können, wenn wir mal dazu kommen und für Zeit haben. Der Heilige Geist ist Gott auch in Person und er war immer schon da. Vers 2, Genesis 1, Vers 2. Bis hin zu Offenbarung 22, Vers 17. Fast der letzte Vers der Bibel steht, der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ohne den Heiligen Geist geht im Prinzip gar nichts. Deswegen müssen wir uns mit ihm beschäftigen. Und vielleicht kennt ihr den Schweizer Theologen, ihr seid ja nicht weit von der Schweiz, ihr habt viele Schweizer Autos gesehen hier. Je weiter ich nach Süden kam, dachte ich, ah ja klar, die gehen ja einkaufen. Ne? Ist ja logisch, ja, würde ich auch machen, wenn ich Schweizer wäre. Ja, bin ja nicht blöd, kann ja rechnen. Ja, so. Aber der Schweizer Theologe Karl Barth, vielleicht manchen von euch noch berühmt, bekannt, also nicht persönlich, aber es war einer der Theologen, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, der die Barmer Erklärung maßgeblich geschrieben hat. Karl Barth hat ein großes Werk geschrieben, die kirchliche Dogmatik. Das sind so A4-Bände, aber nicht Asterix, sondern so dicke, mit ganz viel Theologie drin. 14 Bände, das sind so ungefähr einen Meter, 9000 Seiten. Und einige Tage vor seinem Tod hat Karl Barth gesagt, im Grunde genommen müsste ich die gesamte kirchliche Dogmatik, Klammer auf, 9000 Seiten, Klammer zu, nochmal überarbeiten, weil da ist zu wenig Heiliger Geist drin. Das ist echt hart, wenn du am Ende deines Lebens feststellst, ich habe einen ganz wesentlichen Teil vergessen. Also jetzt ist der Karl ja woanders und preist hoffentlich den Herrn, nehme ich an, alles gut. Aber da fehlte was. Und es möge uns, es möge dir nicht so gehen, dass da etwas fehlt, sondern dass du sagst, ich möchte mich darauf einlassen. Und ich möchte euch auch sagen, wenn ihr euch darauf einlasst, heißt das nicht, dass ihr automatisch alle Kontrolle abgeben müsst und Dinge macht, die ihr komisch findet und andere vielleicht auch. Das kann hier und da passieren. Die Bibel nennt das in Verzückung geraten. Und es wird nirgends beschrieben, was das war, aber es wird eins klar, es war deutlich für alle. Und wenn ihr euch an das erste Pfingsten erinnert, in Apostelgeschichte 2, da dachten die anderen, die das gesehen haben, um 9 Uhr morgens, die sind besoffen. Also irgendwas war da. So, genauer beschrieben wird es nicht, finde ich vielleicht auch ganz gut, weil sonst würde man das genau wieder so nachmachen wollen und so hat man einfach nur den Begriff und muss irgendwie gucken, wie man drumherum kommt. Der Heilige Geist ist von Anfang an da in der Bibel. Interessantes, wisst ihr, wer der erste Mensch ist, von dem die Bibel sagt, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Das ist jetzt so eine kleine Bibelkundefrage für die ganz Bibelfesten unter euch. Ist keine Sorge, es ist auch gar nicht schlimm, wenn man das nicht weiß, weil das ist so eine Nebengeschichte, die kann man eigentlich gar nicht wissen. Okay, das war Bezalel. Bezalel war der Kunsthandwerker, der die Stiftshütte bauen sollte. Und da steht ausdrücklich im zweiten Buch Mose, er war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann wird aufgezählt, was er alles kann. Der kann mit Holz umgehen, der kann mit Edelstein umgehen, der kann mit Stoffen umgehen. Und dann wird gesagt, und diesem Bezalel stelle ich noch weitere Leute an die Seite und die erfülle ich auch noch mit meinem Geist. Wenn Gott sich ein Heiligtum bauen lassen will, dann überlässt er nichts dem Zufall. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei euch. Wenn ihr ein Haus baut, dann überlasst ihr hoffentlich auch nichts dem Zufall, sondern sorgt dafür, dass es ordentlich gebaut wird und möglichst lange hält und vielleicht auch noch schön ist. Wäre ja nicht verkehrt. So, Bezalel. Ich finde das schön, weil das heißt, Gott mag Handwerker. Ja, schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, Gott mag Handwerker. Und er mag Künstler. Ja, die etwas können. Ja, Kunst kommt von Konnen. Können, ja. Wenn es von Wollen käme, hieß es ja Wulst. Also, Kunst hat was mit Können zu tun und Gott liebt Künstler. Er ist ja selbst einer. Im Englischen heißt es schön, the stars are his handiwork. Ja? Die Sterne sind das Werk seiner Hände. So Handiwork finde ich schön. Gott hat es gestaltet, hat es schön gemacht. Gott mag Künstler. Und er möchte mit seinem Geist erfüllen. Im Alten Testament ist es so, dass die Leute, die erfüllt werden, zunächst einmal die großen Anführer sind, die einiges tun müssen. Zum Beispiel Mose wurde mit dem Geist Gottes erfüllt. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht auch so ein bisschen, dass Mose es nicht immer so einfach hatte mit dem Volk. Also ganz im Gegenteil, ziemlich schwer sogar. Und dann hat er sich mal bei Gott beschwert und gesagt, Herr, ja, ich bin hier allein und muss mich um diesen ganzen Mist da kümmern. Ja, und die sind so halsstarrig und Gott sagt, hey, ich habe dein Schreien gehört, kein Problem. Such dir mal 70 Leute aus dem Volk. Das müssen Leute sein, die irgendwie ein Standing haben, die gut drauf sind, die anerkannt sind. Ja, such die aus, wie du willst und bring sie ans Zelt der Begegnung, an die Stiftshütte, um mit mir zusammen da zu sein. Und ich will von dem Geist, der auf dir ist, Mose, will ich nehmen und all auf sie alle legen. Gesagt, getan, Mose sucht sich 70 Leute und 68 davon kommen auch an die Stiftshütte. 2 kommen nicht. Wie heißen die? Das ist gemein heute. Ich will echt auf die Uhrzeit und dann noch bei dem Wetter. Ja, das ist richtig fies. Ja, die heißen Eldad und Medad. Ja, das ist super. Das ist für jede, wer wird Millionär? Das ist super. Ja, also wenn ihr ja auch das fragt, wisst ihr Eldad und Medad. So. Ist jetzt 25 Jahre alt geworden, wer wird Millionär? Ist unglaublich, ja, wie lange sich das halten kann, sowas. Also, Eldad und Medad kommen nicht an die Stiftshütte. So, was passiert an der Stiftshütte? Gott nimmt von dem Geist, der auf Mose ist, und verteilt ihn auf alle 70, interessanterweise, nicht nur auf die 68, denn Eldad und Medad bleiben im Lager und geraten dort auch in Verzückung. Dann kommen wieder gleich ein paar mohlmeinende Geschwister und sagen, die müssen wir jetzt steinigen, weil das geht ja gar nicht, die waren ungehorsam, die hätten noch zur Stiftshütte kommen sollen. Und dann sagt Mose was sehr Interessantes, er sagt, hört auf damit, was für ein Mist. Wollte Gott, dass jeder im Volk des Herrn Prophet wäre? Finde ich sehr interessant. Wir haben quasi eine Art alttestamentliches Pfingsten da. Da ist Geist, der wird verteilt auf alle, die dazu versammelt sind. Wie später auch in der Apostelgeschichte. Und die, die dann mit dem Geist erfüllt sind, können natürlich dann auch mit Moses zusammen auch leiten und ihm helfen. Frage, hatte Mose dann hinterher mehr oder weniger Geist? Gleich viel. Wisst ihr, das ist eine gute Nachricht. Du kannst vom Heiligen Geist ganz viel weggeben und hast immer noch das Gleiche. Das ist ein bisschen wie bei Liebe vielleicht. Ja? Du gibst ganz viel Liebe und bist hoffentlich immer noch genauso geliebt wie vorher und genauso erfüllt mit Liebe. Vielleicht sogar kriegst du ein bisschen was zurück, das wäre auch nicht verkehrt. Aber beim Geist ist es auf jeden Fall so, es wird nicht weniger, wenn du gibst. Du bist ein Kanal des Segens und es kommt immer nach. Kommt immer nach. Du musst dir keine Sorgen machen, dass es zu wenig wird. So, das ist jetzt bei Mose. Bei Josua, dem werden die Hände aufgelegt, dann hält er auch einen Heiligen Geist. Bei den Richtern haben wir das, ja, wenn ihr an Simson denkt, ja, diese Kraft hat. Das war natürlich auch Geisteskraft, die er da quasi hatte. Okay, es hing auch an seiner Haarpracht, aus welchem Grund auch immer, aber irgendwie hatte er da ganz schön Kraft. Nicht nur Charakter leider, nur Kraft, aber das ist ein anderes Thema. Das kennen wir vielleicht auch hier und da. Ja. Manche strotzen vor Kraft und haben leider keinen Charakter. Das ist dann schwierig. Aber grundsätzlich werden Leute mit dem Geist erfüllt, auch Könige, ja, werden gesalbt. Der Salböl ist, ja, was vom Bart Aarons runterfließt, ja, Psalm 133, das ist ein Zeichen des Segens. Und nicht ohne Grund ist der Heilige Geist auch häufig mit Öl oder auch mit Wasser verbunden, also mit fließenden Dingen, die entweder Wasser lebensspendend sind oder Öl auch lebenserhaltend sind und ein Stück weit vielleicht einfach auch gut riechen und schön aussehen. Also geölte Haare sind einfach schicker als, keine Ahnung, verlauste Haare oder so, keine Ahnung, irgendwie so, ne? Also Öl hat auch was mit Schönheit zu tun, nicht? Also Öl, auch erste Parfüms und so hat man auch mit Öl gemacht und so, und das war dann einfach gut. Das Nadenöl, wenn ihr dran denkt, bei Jesus, ja, das war sehr kostbar und roch total. Das ganze Haus war voll mit dem Geruch. Ein Bild für den Heiligen Geist. Und dann haben wir im Alten Testament, im Alten Bund, also Einzelne, die vom Heiligen Geist erfüllt werden, auch die Propheten natürlich, aber nicht alle. Aber interessanterweise schon im Alten Testament an verschiedenen Stellen gibt es Vorausahnungen, gibt es erste Worte, wo gesagt wird, dass Gott noch etwas vorhat, dass er noch nicht am Ende ist, dass er etwas tun will. Ich habe schon gesagt, dieses Wort von Mose wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären, aber dann besonders bei Jesaja in Kapitel 32 und 44, bei Hesekiel, vor allem Kapitel 36, aber auch bei Jeremia Kapitel 31, der neue Bund, der angekündigt wird. Und das ist ein Bund, in dem Gott seinen Geist und sein Gesetz den Gläubigen ins Herz schreibt. Auch dort ist bewusst vom Geist die Rede. Und natürlich in Joel 3, da heißt es, nach diesem allen will ich meinen Geist ausgießen, Joel 3, Vers 1, über alles Fleisch, das ist das Neue. Alles Fleisch heißt ohne Ausnahme über alle lebenden Menschen. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Das ist so Söhne und Töchter, das heißt, es geht quer durch alle Geschlechter. Das ist ja schon mal gut. Also die Frauen sind hier nicht ausgenommen, die sind bewusst genannt, die Töchter. Die Alten werden auch nicht ausgeklammert, die sollen ja auch hier Träume haben. Ja? Die Jünglinge, die Jungen, die sollen Gesichter sehen, also auch transgenerational könnte man sagen. Auch zur selben Zeit will ich über Knechte und Mägde, also auch hier wieder Männlein und Weiblein und natürlich dann nochmal auch andere soziale Schichten, Knechte und Mägde. Der Geist ist nicht nur für die, die es sich leisten können, sondern für alle. Ich will meinen Geist ausgießen und ich will Wunderzeichen geben. Dann kommt das mit Blut und Feuer, Rauchdampf, Sonne in Finsternis, Dämonen in Blut verwandelt werden. Ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, also der Gerichtstag, der noch aussteht. Und dann steht da, und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird er Rettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Also ein großartiger Ausblick auf das, was kommt, was noch nicht da war, was kommen wird. Keiner weiß genau warum, also wann, also warum schon, aber nicht wann, das wird nicht gesagt, aber es wird gesagt, da kommt was. Interessant ist, wenn ihr das Wort für Geist anguckt im Hebräischen und auch im Griechischen, das gibt es nicht so häufig, dann meint dieses Wort exakt das gleiche Bedeutungsspektrum, das ist nicht immer so. Also Hauch, so anhauchen, wenn Gott Adam anhaucht, ja, dann wurde er eine Nefesh Chaya, eine lebendige Seele, durch die Anhauchung Gottes. Es ist hochinteressant, dass die Naturwissenschaft bis heute nicht erklären kann, warum etwas lebt. Man kann erklären, medizinisch, physiologisch, physikalisch, biologisch, dass etwas lebt, ja, oder wann es eben nicht mehr lebt. Aber warum es lebt, kann keiner sagen. Die Bibel sagt, weil Gott gehaucht hat, ausgehaucht, Spiritus, Geist, Inspiration, Einhauchung, ja, Anhauchung. Gott möchte, dass wir inspiriert sind, dass wir andere inspirieren, dass von uns etwas ausgeht, was Leben schafft. Dazu kommen wir gleich noch. Und Jesus sagt, ich werde mit dem Heiligen Geist, also Johannes der Täufer sagt das über Jesus, es wird einer kommen, der wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich taufe nur mit Wasser, sagt Johannes der Täufer, aber da kommt einer, der macht was anderes. Und diese Feuerzungen kamen ja dann an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, und die Taufe mit dem Heiligen Geist, da kommen wir nachher noch zu, kam dann eben auch. Und das Entscheidende ist hier, dass im Prinzip der Heilige Geist gar nicht wegzudenken ist, wenn man Bibel liest. Also selbst in der Weihnachtsgeschichte. Ja, wer hat denn Maria überschattet? Ja, der Heilige Geist, sagt der Engel. Der Heilige Geist wird über dich kommen und deswegen wird das, was von dir geboren wird, auch heilig genannt. Und Gottes Sohn. Das war keine natürliche Zeugung, kann man natürlich bestreiten und sich drüber streiten. Das können manche sehr gut. Aber eigentlich, ganz ehrlich, wenn der Sohn Gottes Mensch wird, ist doch eigentlich erwartbar, von vornherein, dass es nicht ganz mit natürlichen Dingen zugehen kann. Also es ist nicht überraschend, finde ich. Wer da überrascht ist, der weiß nicht. Der hat die Geschichte nicht gelesen oder nicht verstanden. Und dann sagt Jesus auch einiges über den Heiligen Geist. Ihr kennt es vielleicht. Er sagt den Jüngern mal, ja, ihr könnt den Heiligen Geist bitten, dass er zu euch kommt. Wenn ihr, die ihr böse seid, Lukas 11, Vers 13, euren Kindern noch gute Gaben gibt, ja, wenn wir tief in uns hineingucken, wissen wir, wir sind alle, wenn du über 7 bist, weißt du das. Wir sind alle zu Bösem fähig. Und manchmal vielleicht auch nur in Gedanken, manchmal vielleicht auch kurz vor der Tat, manchmal vielleicht auch danach. Wir sind fähig dazu. Und Jesus sagt, wenn ihr dann auch böse seid sozusagen und so, aber doch euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also manchmal ist es auch so, dass wir keinen Geist haben, weil wir Gott nie darum gebeten haben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dass wir da auch lernen müssen zu sagen, okay, Herr, wenn das zur Grundausstattung in deinem Leib gehört, dann möchte ich mich dem nicht versperren, nicht entgegenstellen. Das wäre blöd. Stell dir vor, es gäbe eine Kraftquelle, die dir in deinem Alltag total hilft. Eine Quelle an Weisheit, die dich auch nicht nur im Alltag, auch in der Arbeit oder sonst wo weiterbringt. Handwerkskunst. Stell dir vor, es gäbe so etwas und du sagst, nee, das brauche ich nicht. Ich kann das selbst. Und Gott sagt, ja, du kannst eine Menge. Aber wenn ich dir helfen könnte, wird es besser gehen. Die Frage ist, willst du dir helfen lassen? Oder nicht? Dann kommt Pfingsten. Und an Pfingsten passiert ja was Interessantes. Dieser Petrus, der eben noch Jesus 3-mal verleugnet hat, ja, vor einer Magd. Ich bin doch kein Galiläer. Nein, ich doch nicht. Ja. Steht plötzlich auf vor Tausenden und hält eine Predigt, haut die mal eben so raus, für die er null Vorbereitungszeit hatte. Und darin zitiert er unter anderem diese Prophetie aus Joel 3, übrigens auch alle 5 Verse. Und macht deutlich, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden, also tut Buße, kehrt um, ruft ihn an und ihr werdet gerettet. Und an dem Tag wurden 3000 Leute getauft. Das ist Arbeit, ihr Lieben. An dem Abend hatten die alle Muskelkater. Wir hatten letzten Sonntag bei uns eine Taufe mit 38 Täuflingen und da haben wir an 3 Taufstellen getauft, weil das sonst zeitlich auch gar nicht geht. Aber da bist du abends auch durch, wenn du so 12, 13 Taufen hattest. Das ist immer wieder runter und dann wieder hoch. Du kannst die Leute ja nicht unten lassen. Ja? Sollst du ja wieder hochholen. Haben wir dann auch gemacht. Ne? Sage ich Ihnen immer, wir taufen euch so einmal unter, dass ihr so richtig mal mit der Nasenspitze unter Wasser seid, aber wir holen euch auch immer wieder hoch. Nur das Hochholen ist anstrengend, ja? Das kostet Kraft. Nun ja, also die waren dann echt ein bisschen durch. Und dieser Petrus, der eben noch so Jesus verleugnet hat, hat jetzt keine Probleme, vor Tausenden von Leuten zu predigen. Mit dem ist was passiert offensichtlich. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da ist etwas passiert mit ihm. Und das ist vielleicht das, wenn ich heute so ein bisschen so eine Sehnsucht in euch antriggern darf, so ein bisschen, ja, dann ist genau das, was Gott eigentlich auch in deinem Leben tun will. Dich berühren, dir Kraft schenken, dir Weisheit verleihen, dass du quasi über dich hinaus wächst. dass da etwas passiert mit dir als Persönlichkeit. Ich habe vor vielen Jahren war ich in Schottland und habe mit Jugend, mit einer Mission eine Jüngerschaftsschule gemacht. Und da hatten wir eine Engländerin im Team, die war extrem schüchtern. Und wenn ich sage extrem schüchtern, wenn ihr Engländer kennt, die sind ja sowieso so ein bisschen so, nicht alle, klar, aber viele, sehr zurückhaltend und sehr, sehr freundlich. Und also ich hatte einen Doktorvater, der war auch Engländer, ich habe in England promoviert. Und wenn der geschrieben hat, dass eine Passage in meiner Arbeit überhaupt nicht okay ist, dann hat er geschrieben, you might rework that little passage there. Im Sinne von, du könntest mal drüber nachdenken, ob du diese kleine Passage nochmal etwas überarbeitest. Gemeint war auf Deutsch, wenn du das nicht machst, kriegst du Ärger mit mir. Aber so direkt sind Engländer nicht. Und diese Engländerin war nun sehr zurückhaltend und sehr, wirklich, die war auch für eine Engländerin noch richtig schüchtern, ja. Und dann habe ich erlebt, wie sie auf einer Bühne stand und vor Hunderten von Jugendlichen ganz frei gepredigt hat. Und ich bin hinterher zu ihr hin und sagte, hast du das gemerkt, was gerade passiert ist? Ja, du hast in einer Kleingruppe mit Leuten, die du kennst, den Mund nicht aufgekriegt. Und jetzt stehst du auf einer Bühne und erzählst vor Hunderten, was du mit Gott erlebt hast. Da ist was passiert in deinem Leben. Nun muss nicht jeder, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, gleich vor hunderten Leuten predigen oder so. Das meine ich jetzt nicht damit. Aber sie ist über sich selbst hinausgewachsen. Da ist etwas passiert. Manche Leute fragen mich manchmal, sagen so, Tillmann, ich weiß nicht, was die Berufung Gottes in meinem Leben ist. Haben wir auch mal drüber gesprochen. Weißt du noch? Weißt du das noch, Helmer? Wir haben mal drüber gesprochen. Ist es denn, ich war ja nur Mutter. Ich sage, nein, du warst nicht nur Mutter. Du hast 4 wunderbare Kinder, gut, noch 2, kann 1 sein, großgezogen. Und das ist eine Menge Arbeit. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Ja. Ich habe zwar nur 3 Kinder, aber auch das war genug. So, jetzt sind es Teenager. Das ist auch anstrengend. Und das ist eine Berufung. Das ist eine Berufung, die ich ausfülle und die wiederum Segen bringt. Und hat mir erzählt, ihr habt 11 Enkel. Denke ich, wie cool ist das denn? Ja? Wahrscheinlich auch, weil das mit der Erziehung einigermaßen geklappt hat. Ja? Sonst käme man nicht auf die Idee, wieder selbst Kinder zu kriegen, wahrscheinlich. Da muss man ja schon ein bisschen umnachtet sein für manchmal. Ja? Also, du gibst quasi das Selbstbestimmungsrecht für einige Jahre einfach mal völlig auf, so 20 Jahre etwa. Ja? Und wenn man das vorher immer den Leuten sagt, gucken sie einen mit leeren Augen an und fragen dann eher ernsthaft, ja, dann soll ich lieber nicht heiraten oder so. Das habe ich auch schon gehört. Aber zurück zu Petrus und über sich hinauswachsen. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Weißt du, was die Berufung für dein Leben ist? Ganz grundsätzlich, sie ist so. Gott möchte, dass Christus in dir Gestalt gewinnt und dass du dem Ebenbild des Sohnes immer ähnlicher wirst. Römer 8, Vers 29. Gott möchte das Ebenbild des Sohnes, dich in dieses Ebenbild des Sohnes gleichförmig machen, gleich gestalten. Er möchte etwas Schöpferisches in deinem Leben tun, dass du immer mehr aussiehst wie Jesus, immer mehr redest, also ist nicht äußerlich, aber immer mehr redest wie Jesus, immer mehr handelst wie er, immer mehr Ausstrahlung hast wie er. Das ist Gottes Plan in unserem Leben. Im Englischen ist es schön, Christian ist eigentlich ein Christchen, ein kleiner Christus, der da rumläuft. Wir sollen Menschen sein, die so erfüllt sind vom Heiligen Geist, wie das Jesus auch war. Und die dann den Heiligen Geist sozusagen auch immer mit dabei haben. Jesus sagt das bewusst in Johannes 7, Vers 37. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also nicht Rinnsale. Nicht Tröpfchen, nicht Bächlein, Ströme. Ein Strom hat eine Kraft, der ganz viel mit sich reißt. Jesus möchte, dass wir Kanäle des Segens sind für unser Umfeld und diesen Segen müssen wir nicht selbst rausschwitzen im Sinne einer Transpiration, sondern dieser Segen kommt durch eine Inspiration, durch uns hindurch, zum Segen für andere Menschen. Im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, wenn du für jemanden betest und vielleicht dann sagst, kann ich dir die Hände auflegen. Erwarte doch, dass da Segen fließt. Nicht, weil es so heiß ist und du so schwitzt, sondern dass Segen fließt. Weil Gott segnen will. Und dass da, wo du hinkommst, auch praktisch Segensspuren sichtbar sind in deinem Leben und in dem Leben der Menschen, denen du begegnet bist. Wir alle kennen wahrscheinlich auch Menschen, bei denen genau das Gegenteil passiert. Egal, wo sie hinkommen, hinterher ist alles kaputt. Wir sollen genau im Gegenteil unterwegs sein. Wo wir hinkommen, soll Leben sprühen. Sollen Leute aufblühen. Soll Freude wachsen. Freude ist eine Frucht des Geistes. Und Gott möchte dich erfüllen mit seinem Geist. Und in Johannes 14 sagt Jesus, der Vater und ich, wir werden Wohnung im Gläubigen nehmen. Johannes 14, Vers 23. Wir werden Wohnung nehmen. Wie immer man sich das vorstellen muss, aber es heißt, wir werden bei euch sein. Jesus sagt das in Johannes 16, der Tröster, der Parakletos, der kommt. Der Heilige Geist, der Beistand, der wird kommen, damit ihr nicht alleine seid. Ich gehe zum Vater, aber damit ihr nicht als Waisen in dieser Welt bleibt, also alleine, ohne Schutz, ohne irgendeine Abdeckung, schicke ich den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist bei euch alle Tage und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Er wird meinen Namen groß machen. Du kannst immer schnell erkennen, ob viel Geist irgendwo ist, weil wo viel Geist ist, ist auch Jesus groß. Wenn Jesus nicht da groß ist, dann ist da vielleicht viel Action, aber da ist nicht viel Geist. Oder theologisch ausgedrückt, eine gesunde Pneumatologie, also Lehre vom Heiligen Geist, wirkt sich auch immer in einer gesunden Christologie, also Lehre von Christus aus. Wenn die Christologie nicht klar ist, liegt es häufig auch daran, dass die Pneumatologie völlig weg ist. Dass man mit dem Heiligen Geist nichts anfangen kann. Es gibt viele systematische Theologien, also Bücher, die große Leute geschrieben haben. Und der Abschnitt über den Vater ist immer grandios, mit der Schöpfung, mit allen und dran, der Welterhaltung und boah. Ja. Der Abschnitt über den Sohn ist immer riesig, ja, Erlösung, ja, alles, was Jesus am Kreuz getan hat, wunderbar. Aber der Abschnitt über den Geist ist häufig sehr, sehr schmal. Da gibt es auch unter Theologen keine große Sprachfähigkeit. Schade eigentlich, finde ich. Und ich glaube, eine Herausforderung ist zu sagen, okay, ich möchte gerne in dieser Dimension des Geistes unterwegs sein. Ich möchte sie für mich wahrnehmen, ich möchte sie für mich annehmen. Und ich will mich nicht abschrecken lassen durch komische Beispiele, die mich abschrecken. Ja. Also das ist ja so. Also wenn ihr in die deutsche Geschichte schaut, könnt ihr sehen, am 15. September, das ist nächste Woche, am 15. September, also übernächsten Sonntag, vor 115 Jahren, 1909, wurde die Berliner Erklärung unterzeichnet. Was ist die Berliner Erklärung? Die Berliner Erklärung war eine Erklärung von führenden Gemeinschaftsvertretern, damals in Gemeinschaftsverbänden, die gesagt haben, dieser Geist, der hier in der sogenannten Pfingstbewegung wirkt, ist ein Geist von unten, nicht von oben. Da ging es auch drunter und drüber. Da wurde unweise geleitet. Da hatten Leute offensichtlich nicht die Schuhgröße, um das auch ordentlich anzuleiten. Das stimmt. Aber das hat auch eine Spaltung in unser Land hineingebracht, von der sich manche bis heute noch nicht erholt haben. 115 Jahre her. Und ich möchte euch ermutigen, sozusagen euch neu aufzumachen, dem Heiligen Geist mehr Raum in eurem Leben zu geben. Und das kann ja ganz verschieden aussehen. Das kann ganz verschieden sein. Aber dass ihr nicht wegen des Missbrauchs an mancher Stelle den Gebrauch lasst. Versteht ihr, was ich meine? Man kann Dinge sehen und sagen, oh, das geht gar nicht. Ja, okay. Aber was geht denn? Sonst schütten wir das Baby mit dem Badewasser aus, wie die Engländer ganz gern sagen. Das ist eine schreckliche Vorstellung eigentlich, ne? Willst du das Badewasser wegkippen? Ups, da war noch ein Baby drin. Das, ja, also, geht gar nicht. Kann man nicht machen. Keine Mutter würde das tun. So. Wir wollen das Gute behalten. Aber nicht zum Richter werden, der sagt, das und das ist alles Mist, also lass uns das mal sein. Okay, ich denke, ihr könnt mir an dem Punkt folgen. Habt ihr euch eure eigene Geschichte sicherlich an diesen Punkten. Was passiert jetzt an Pfingsten? Das finde ich nochmal relevant. An Pfingsten kommt der Heilige Geist auf 120 Personen ungefähr, sagt die Bibel, die versammelt waren im Obergemach, weil Jesus gesagt hatte, betet und dann werde ich Kraft aus der Höhe schicken. Ja, Lukas 24 sagte das. Also bleibt in der Stadt, betet, dass ihr Kraft empfangt. So, das machen sie. Sie beten. Wer betet da? Männer und Frauen. Steht in Apostelgeschichte 1 extra drin. Die Jünger, die dabei waren, ihnen gedient haben, waren auch mit dabei. Finde ich ganz relevant übrigens. Denn auf die 120, die dann da waren, Männer wie Frauen, sicherlich weniger Frauen, das ist klar, aber es waren auch Frauen dabei. Wie beim Grundgesetz, ja? Vor 75 Jahren. Da heißt es immer die Mütter und Väter. Es waren drei Mütter, glaube ich, die dabei waren beim Grundgesetz. Ne? Und der Rest waren nur Männer. Aber okay, die waren dabei. So. Und die waren dabei. Und dann kommt der Heilige Geist auf sie, und zwar auf alle. Und die weissagen. Und sagen Dinge, sie loben Gott in den großen Taten. Interessanterweise. Und zwar in der Sprache der Menschen, die dort versammelt waren, weil es war ein großes Fest in der Stadt und Leute kamen von überall her aus der damaligen Welt, um dort in Jerusalem zu feiern. Müsst ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Stellt ihr vor, du kommst aus einem kleinen Kaff auf der Alp. Da spricht man ein Schwäbisch, das man nur dort spricht. Und dann bist du in Jerusalem bei diesem Fest. Und da ist jemand, der sieht aus wie ein Galiläer, der ist ein Galiläer, der war noch nie da raus. Und spricht in deinem Dialekt von deinem Kaff auf der Alp. Da sagst du, meine Güte, jetzt habe ich aber ein Problem. Wo hat denn der das her? Das geht nicht. Oder im tiefsten Bayerisch oder Sächsisch oder was auch immer. In den Sprachen der Menschen, in der Herzenssprache der Menschen, wurden die großen Taten Gottes gelobt. Spannende Geschichte. Theologen haben sich dann gefragt, haben wir es hier mit einem Sprechwunder zu tun oder mit einem Hörwunder? Also hat Gott das quasi so transformiert im Gehirn? Die haben eigentlich gar nicht so gesprochen, aber es kam so an. Da sage ich ganz ehrlich, Leute, ihr seid echt putzig. Da steht nichts im Text. Im Text steht, sie sprachen die Sprache und sie hörten die Sprache. Ja, das ist ungefähr genauso, darüber zu sinnieren, wann war die Münze im Maul des Fisches? Ja, wenn Jesus sagt zu Petrus, geh mal für uns die Tempelsteuer zahlen. Da haben auch Leute gesagt, ist die Münze dann schon im Maul gewesen? Ist sie erst im Maul gewesen, als er angebissen hat? Ist sie erst im Maul gewesen, als er den Fisch in der Hand hatte und das Maul aufgemacht hat? Sag ich, Leute, ihr seid echt witzig. Keine Ahnung. Der Punkt ist, sie war drin. Das ist das Entscheidende, das man nicht übersehen darf. Und auch hier, der Punkt ist, der Heilige Geist hat hier etwas getan, was so gewaltig war, dass es noch keiner vorher erlebt hat. Und das macht Petrus ja deutlich, das ist eine Erfüllung einer Prophetie, die Jahrhunderte alt ist. Das ist schon so ein Gänsehautmoment. Wie bei Jesus, als er seine erste Predigt gehalten hat. In der Synagoge in seiner Heimatstadt. Die kennen ihn ja. Das ist doch der Sohn von dem und dem. Und dann setzt er sich hin, lässt sich die Rolle bringen, Jesaja. Und da steht dann, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn, da haben wir ihn wieder, den Geist. Ja. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ja, den Armen zu verkündigen, den Blinden, dass sie sehen können, den Tauben, dass sie hören können. So. Und dann setzt Jesus sich wieder hin. Und alle denken, jetzt kommt die Predigt. Dann sagt Jesus einen Satz. Heute hat sich dieses Wort der Schrift vor euren Augen erfüllt. Das war meine Predigt. Kurz, biblisch, auf den Punkt. Aber auch so ein Gänsehautmoment. Heute, gerade hier, in diesem Moment, passiert etwas von heilsgeschichtlicher Bedeutung, wie an Pfingsten. Es passiert etwas, was die Welt für immer verändern wird, da an Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf jeden, steht extra da. Er setzte sich, er, wie eine Person, setzte sich auf einen jeden von ihnen. Übrigens, das habe ich vergessen, der Heilige Geist ist nicht nur Kraft. Das ist sicherlich eine Menge Power. Er ist Person. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Der Geist spricht, gibt seinen Willen kund. Der Geist in der Apostelgeschichte, könnt ihr mal gucken, lest man nur die Apostelgeschichte und streicht euch überall an, wo vom Heiligen Geist die Rede ist. Ihr werdet überrascht sein. Und dann steht sowas da wie, und der Geist hinderte uns, da und dahin zu reisen. Ja, wer hat denn einen Willen, den er kundtut, eine Person, keine Kraft. Eine Kraft kann vielleicht blockieren, aber nicht wirklich hindern. Und schon gar nicht kundtun, da geht ihr nicht hin. Eine Kraft spricht nicht. Der Geist schon. Deshalb, wenn mal die Frage aufkommt, können wir zum Heiligen Geist beten? Ja, natürlich. Ist nicht Maria, okay? Ist der Heilige Geist. Wir sind hier in der Chefetage. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Gott kommt auch damit zurecht, wenn ich den Sohn für Versorgung bitte, weil eigentlich der Vater dafür zuständig ist. Das ist auch kein Problem. Ich kann nur den Geist um Vergebung bitten, obwohl eigentlich der Sohn dafür zuständig ist. Das macht alles gar nichts. Das ist kein Problem. Das kriegen die gut hin. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wir dürfen auch mal sagen, Geist Gottes, ich brauche jetzt deine Kraft. Heute, für diesen Tag, brauche ich deine Kraft. Und der Geist sagt, schön. Schön, dass du mal auf die Idee kommst, zu beten. Häufig versuchen wir es ja so lange, wie wir es können, wenn ihr so seid wie ich. Und wenn wir dann merken, wir können es nicht, dann fangen wir vielleicht irgendwann mal an zu beten. Wir sollten mit dem Gebet starten. Und dann gucken, was Gott draus macht. Das, meine Lieben, ist ein spannendes Leben. Ein sehr spannendes Leben. Der Heilige Geist ist überall in der Apostelgeschichte. Das ist erstaunlich, dass man den so ausklammern kann. Überall trifft er auf. Im ersten Kapitel ist die Rede, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Im zweiten Kapitel, da kommt der Heilige Geist. Im dritten Kapitel wird in der Kraft des Geistes dieser Lahme geheilt, mit allem, was darauf folgt. Im vierten Kapitel werden sie verfolgt, vor das Gericht gezogen und dann wieder beten sie. Und was passiert? Die Stätte, in der sie war, erbebte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Kommen wir nachher noch zu. Du kannst den Heiligen Geist in Apostelgeschichte 5, Hananias und Sapphira, was, das ist eine krasse Geschichte, aber was sagt Petrus? Ihr habt den Heiligen Geist belogen. Apostelgeschichte 6, die Diakone, die gewählt werden, was war das wesentliche Kriterium? Sie müssen voll Heiligen Geistes sein. Apostelgeschichte 7, Stephanus, voll Heiligen Geistes, steht auf und als er gesteinigt wird, sagt er, ich sehe Jesus neben dem Thron des Vaters stehen. Und so weiter. Apostelgeschichte 8, Philippus, es geht nur um den Heiligen Geist, er kommt aus einer Erweckung raus und dann begegnet er diesem Kämmerer und wird dann, das ist auch interessant, weggebeamt. 23 Kilometer, anderswohin. Das ist schon cool, die Kraft des Geistes. Kapitel 9, ein gewisser Paulus kommt, Paulus von Tarsus, kommt zum Glauben. Und ein Jünger betet, ihr wisst, beten ist gefährlich. Er betet und Gott sagt zu ihm, hör mal Hananias, ich habe einen Job für dich. Hananias sagt, okay, alles klar, kein Problem, was soll ich machen? In der Straße, die gerade heißt, in Damaskus, da ist ein Mann und der heißt Paulus, Saulus. Ja. Und dem sollst du die Hände auflegen, weil der betet gerade und der hat im Gebet gehört, von wem denn eigentlich? Ja, vom Heiligen Geist. Er hat im Gebet gehört, dass ein Jünger namens Hananias, komischer Zufall, zu ihm kommt, ihm die Hände auflegt und er wieder sehen wird, weil er gerade blind ist. Ja toll, was machst du da? Du versuchst es wenigstens einmal. Mose hat es mehrmals versucht, aber Hananias einmal sagt, Herr, der ist doch gekommen, um uns zu verfolgen. Aber Gott lässt nicht locker und sagt, nee, das ist dein Job, du heißt Hananias. Es gibt in ganz Damaskus keinen zweiten Hananias, von daher ist es dein Auftrag. Ja? Also jetzt geh mal hin, mach das. Ist auch irgendwie cool. Ich glaube, Hananias hat es seinen Enkeln, seinen Urenkeln, der hat es noch allen erzählt, ob sie es wissen wollten oder nicht. Ich war derjenige, der dem Paulus die Hände aufgelegt hat und er konnte wieder sehen. Wenn du anfängst, mit dem Heiligen Geist zu leben, können Dinge in deinem Leben passieren, von denen du niemals geträumt hättest, weil sie einfach den Verstand übersteigen. Das passiert nicht in jedem Fall, aber es kann passieren. Der Himmel ist offen. Und es gibt dann auch kein, ich bin aber schon zu alt für sowas. Denn Joel sagt ausdrücklich, eure Alten werden Träume haben. Also wenn du noch was kannst, dann träum. Und wenn du einen Traum empfängst, dann schreib ihn bitte auf und überleg, ob er eine geistliche Bedeutung haben könnte. Das ist das Mindeste, was man tun soll, wenn man alt ist. Träumen. Da sagst du, ich schlaf schlecht. Ach, nix. Im Halbschlaf kann der Herr auch zu dir sprechen. Also, ihr Lieben, Gott möchte uns, ja, wie soll ich sagen, er möchte uns gebrauchen. Er möchte zu dir reden. Er möchte sich dir offenbaren und er will dich gebrauchen als ein Werkzeug seines Friedens und seiner Liebe in diese Welt hinein. Und dies soll nicht in eigener Kraft, also nicht Transpiration, schwitze, schwitze und hoffentlich klappt's, sondern Inspiration. eingehaucht, eingegeben. Vielleicht auch theopneustisch, also von Gott gehaucht soll es sein, was in deinem Leben passiert. Das ist, was Gott in deinem Leben tun will. Und die Frage ist, bist du offen dafür? Kannst du dir das vorstellen? Bist du dabei sozusagen? Oder sagst du, ich weiß nicht so recht, was soll ich denn da machen? Es gibt zum Glück ein paar Bücher, das an dieser Stelle mal, ich habe das mal mitgebracht. Das eine ist von Sven Schönheit, Sven mit W, selten. Komm, Geist Gottes, wie eine Einladung alles verändert. Sven Schönheit ist Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche, war mal 5 Jahre lang mein Mentor, ist ein ganz feiner Typ und er hat dieses Buch geschrieben, dass wir einen Grundkurs über den Heiligen Geist, den man auch mal auf einer Gemeindefreizeit machen kann oder mal an einem Freitagabend, Samstag Seminar oder so, da gibt er auch Vorschläge dafür. Und ihr seht hier vorne drauf so eine Taube, die auch gleichzeitig so ein bisschen so ein Herz hat und ein Kreuz in der Mitte. Und er sagt im Prinzip unter anderem in dem Buch, und das finde ich sehr gut, er sagt, der Heilige Geist hat 2 Flügel, die Taube des Geistes. Der eine Flügel sind die Gaben des Geistes, kommen wir noch zu. Der andere Flügel ist die Frucht des Geistes. Und beides will Gott in unserem Leben freisetzen und auch wachsen lassen. Das ist kein Gegensatz, das ist kein Widerspruch, sondern es gehört zusammen. Ein zweites Buch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen theologischer das haben wollen und gerne dicke Bücher mögen, ja, von Heiner Rust, der lange auch bei uns Pastor war, in der Gemeinde, Geist Gottes, Quelle des Lebens, Grundlagen einer missionalen Pneumatologie. Das ist für die, die es genauer wissen wollen und die auch dicke Bücher mögen. Ja? In einer tollen Art und Weise dargelegt, wie wir den Heiligen Geist erkennen, wie wir uns von ihm bewegen lassen und wie wir das gut umgesetzt kriegen. Also herzliche Einladung, wenn ihr das möchtet. Aber wie gesagt, das Buch von Sven Schönheit ist vielleicht ein bisschen leichtere Kost, sag ich mal. Es gibt die Frucht des Geistes. Im Übrigen, das ist ganz wichtig, es ist nicht die Früchte des Geistes. Die Werke des Fleisches sind Galater 5, aber die Frucht, Einzahl des Geistes. Der Geist Gottes möchte in unserem Leben Frucht wirken. Und es ist eben nicht so, dass du sagen kannst, ja, ich habe halt die Frucht der Liebe, aber die Frucht der Geduld habe ich halt nicht. Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Ja? Nee, Gott möchte die ganze Frucht in deinem Leben wachsen lassen. Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All das soll in deinem Leben wachsen. Das ist ein Wirken des Geistes, was hoffentlich in deinem Leben schon lange begonnen hat und auch noch weitergeht. Bis zu deinem letzten Atemzug wirst du noch auch wachsen können, wenn du möchtest. Wenn du dich darauf einlässt, wenn du nicht fertig bist, wenn du ein Lernender, eine Lernende bleibst und sagst, ich möchte weiter lernen. Dann ist das dein Ding, die Frucht des Geistes. Die ist wichtig, die ist gut. Und ganz ehrlich, hätten wir nicht alle gerne auch Leute in unserem Umfeld, die liebevoll sind, die freundlich sind, die gütig sind, sanftmütig, selbstbeherrscht. Jo, das wäre mal nicht schlecht, ne? Und dann gibt es die Gaben des Geistes. Und vielleicht habt ihr schon mal gefragt, okay, Gaben des Geistes, das hört sich immer so speziell an. Es gibt verschiedene Gabenlisten im Neuen Testament. Ich mache diesen Punkt ungefähr bis 4:30 oder so, dann können wir eine kleine Pause machen zum Trinken und so. Okay, gut. Es gibt verschiedene Gabenlisten im Neuen Testament. Eine berühmte in 1. Korinther 12. Es gibt auch ein bisschen was in Römer 12. Es gibt auch was in 1. Petrus 4 und auch in Epheser 4. Das sind die 4 Stellen, wo so ein bisschen Gaben aufgelistet werden. Also Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Interessant ist, falls ihr mal diesen Gabentest von Christian Schwarz, die Farben deiner Gaben auch mal gemacht habt oder so, dann wisst ihr das. Diese Listen sind nicht deckungsgleich, die sind verschieden. Da werden ganz verschiedene Gaben genannt. Manche tauchen fast überall auf, manche nur an einer Stelle. Und viele deuten das so, und ich finde das durchaus auch legitim, dass diese Listen nicht erschöpfend sein wollen, also nicht alles sagen wollen. An dem Motto, es gibt 10 Gebote und ein 11. gibt es nicht, sondern nee, es gibt so und so viele Gaben und es mag auch noch mehr geben. Und dadurch, dass es eben nicht deckungsgleich ist, zeigt das die Vielfalt, die drin steckt. Ein Beispiel zum Beispiel. Es gibt Leute, die haben eine absolute Gabe, mit einer Videokamera am Hand tolle Dinge zu machen. Diese Gabe konnte es aber zu biblischen Zeiten noch gar nicht geben, weil es noch keine Kamera gab. Gut, vielleicht eine einfache Lochkamera. Ich glaube, die Ägypter hatten schon sowas, ja. Aber mit einer Videokamera in der Hand bewegte Bilder, das ist eine relativ neue Erfindung, sage ich mal, rein in der Menschheitsgeschichte gesehen. Oder es gibt Leute, die können, keine Ahnung, bei Social Media oder irgendwelche Sachen posten und haben da voll Erfolg. Diese Gabe gab es da auch noch nicht in der Bibel. Seht ihr, also Gaben, die kommen noch sozusagen dazu. Es gibt auch Leute, die können gut Auto fahren. Das ist auch eine schöne Gabe, ja. Wenn du mal mit jemandem gefahren bist, der richtig gut Auto fahren kann, ist das einfach schön. Es gibt andere Leute, die können nicht so gut Auto fahren und da wirst du zum Beter. Ja, ich bin mal mit einem Kollegen mitgefahren, der ist da durch die Dörfer gebrettert ohne Ende und hinterher meinte einer, der als wir ausgestiegen sind, so, ich fahre nie wieder mit dir. Ja, wie du da mit 70 durch die 30-Zone gezogen bist, das war einfach eine wahre Pracht. Aber ich fahre nicht mehr mit dir, ich steige nicht mehr in dein Auto. So, naja, okay. Exkurs zu Ende. Es gibt verschiedene Gaben und das Interessante ist, diese Gaben sind auch in sich sehr verschieden. Ja? Und da gibt es manches, da würden wir vielleicht sagen, oh, das ist aber, ja, das ist schon besonders. Also keine Ahnung, jemand, der prophetische Worte weitergibt und die vielleicht auch in einem besonderen Maß zutreffen. Falls ihr diese Gabe mal erlebt habt, auch vielleicht vor euer Leben, an einer wichtigen Weichenstellung, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Aber die hat jetzt auch nicht jeder. Dann gibt es vielleicht auch andere Gaben, zum Beispiel die Gabe der Heilung. Genau genommen steht in 1. Korinther 12, Vers 29, manchen hat er gegeben Gaben der Heilungen. Also zweimal ein Plural. Ich hätte fast darüber meine Doktorarbeit geschrieben in London, aber habe es dann doch anders gemacht, woanders. Aber ich wollte mal herausfinden, was so Gaben der Heilung gibt. Also verschiedene Arten von Gaben für verschiedene Arten von Krankheitsbildern. Das wäre so eine These, die ich da hätte. Ich habe mal jemanden getroffen, der hatte die Gabe, für Knie zu beten. Ohne Witz. Der hat gemeint, er hat für 4000 Leute schon gebetet für die Knie. Die hatten hinterher keine Knieschmerzen mehr. Ja, für Kopfweh kann er nicht beten, aber für Knie. Aber funktioniert. Da denke ich mir, das ist cool. Du sollst vielleicht Orthopäde werden oder so, weiß nicht. Ja, ist auch praktisch. Weniger Wartezeiten, kommt man schneller ran, ist schneller durch, keine OP. Da sind die Chirurgen wieder ein bisschen traurig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ja nicht so einfach. Ne? Wenn du an einer Ecke anfängst, dann hat das Konsequenzen für die andere Ecke. Wir wollen ja niemanden arbeitslos machen. Aber gut, Gaben der Heilungen. Ja, was ist das denn? Wie muss man sich das vorstellen? Dann haben wir Apostel, also auch die Frage, was gibt es Apostel, was ist denn das für eine, ist das eine Gabe, ist das ein Dienst, da gibt es auch dicke Bücher drüber. Es ist erstmal eine Berufung. Ja? Paulus sagt das an verschiedenen Stellen in seinen Briefen immer, Paulus, ein Apostel Christi Jesu. Also er sagt, ich bin eben auch einer von denen, die gesandt wurden mit einem bestimmten Auftrag, obwohl ich nicht zu den ursprünglichen 12 gehörte, die da waren. Also es gibt eine apostolische Gabe, wie auch immer wir die verstehen, wie auch immer die ist. Und ich glaube, es gibt sie auch noch heute. So Apostel, das sind einfach Leute, die starten gerne Dinge, machen es gerne groß und die kannst du meistens in einer Gemeinde selten treffen, weil das ist ihnen immer zu klein und immer nicht strategisch genug und immer nicht die müssen raus. Und da viele Gemeinden haben auch nie verstanden, mit solchen Leuten gut umzugehen. Darüber hat Stefan Vatter, falls ihr ihn kennt, aus Kempten in Allgäu ein Buch geschrieben, Finden, Fördern, Freisetzen, die Gabe des apostolischen Dienstes, kann ich euch empfehlen. Der Punkt ist, es sind ganz verschiedene Gaben. Und dann gibt es aber auch Gaben, die genannt werden, die sind auch interessant, sowas wie, einer hat die Gabe der Leitung. Da würden wir ja eigentlich sagen, ja okay, es gibt Leute, das kennen wir alle wahrscheinlich, die können leiten, das merkt man schon im Kindergarten. Ja? Da stampft einer los und alle anderen hinterher. Dann merkst du, okay, da ist schon was, schon Autorität irgendwie da. Ne? So. Und andere, die denken, sie haben die Gabe der Leitung, gehen irgendwo hin und sind alleine. Dann haben sie eben keine Gabe der Leitung wahrscheinlich, ne? Weil sie spazieren gegangen. So, dann gibt es da die Gabe des Dienens. Ach, das ist eine Gabe? Ist ja ein Ding. Ja, es gibt Leute, die haben die Gabe zu dienen. Und dann merkt ihr schon, Leitung, Dienen, Gabe der Lehre, Predigen. Ja? Ja gut, das ist eine Gabe, okay, würden wir wahrscheinlich sagen. Vielleicht, ich hoffe, ihr habt schon mal richtig tolle Prediger erlebt und Predigerinnen vielleicht auch, ja. Und habt gemerkt, boah, da kann ich stundenlang zuhören, Wahnsinn, gut. Meine Frage an diesem Punkt: War ein Mensch, der so gut predigen kann, immer schon so gut? Nee. Der hat irgendwann mal angefangen. Von Michael Jordan, dem großen Basketballer, sagt man, dass er nach einem Spiel, ich meine, da bist du tot, ja? Du bist nur hin und her gelaufen, immer so gesprintet, ja? Und hast da Bälle rumgedengelt, hast 5 blaue Flecken und so. Nach dem Spiel hat er sich hingestellt in die leere Halle und noch 200 Mal auf den Korb geworfen. Warum? Um zu üben. Um besser zu werden. Er hat eine Gabe, klar. Aber die bleibt auf einem bestimmten Level und wenn er sie weiterentwickeln will, muss er was für tun. Ihr kennt vielleicht gute Köche, gute Köchinnen. Die haben ja auch nicht mit einer Mousse au Chocolat angefangen, bei der du denkst, oh, die könnten mir auf der Zunge zerschmelzen. Die haben wahrscheinlich auch die eine oder andere Mousse gehabt, die ihnen verbrannt ist oder wo du merkst, zu viel Kakao. So. Ist eine Gabe, die ist da. Bei einem Pianisten, jeder von euch, der Instrumente spielt, weiß das doch. Wenn du nicht übst, kannst du vielleicht eine kurze Zeit deinen Lehrer täuschen. Aber nicht lange. Der merkt das. Neulich gab es in Leipzig ein Konzert von einer weltbekannten asiatischen Pianistin. Den Namen habe ich leider nicht, aber ich kenne jemanden, der war an dem Konzert. Hat mir das erzählt. Da gab es in Leipzig irgendwie so ein Musikfestival. Und die haben ein Klavierkonzert gespielt. Weil das Beethoven war, Mendelssohn, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ein Klavierkonzert. Und das Orchester fing an zu spielen. Und die Pianistin war kurz irritiert. Warum? Hinterher wurde das dann klar. Sie hat das dritte Klavierkonzert geübt, aber die haben das zweite gespielt. So, und wenn du weißt, was das heißt ganz, also du musst ja, also du wirst in Millisekunden entscheiden, was spiele ich jetzt, ja? Und du kannst nicht einfach aufhören. Dann hat sie das auswendig, natürlich, aber eben das nicht geübte Konzert auswendig gespielt und keiner hat es gemerkt. Sie war nur kurz irritiert. Dann wurde so, hä? Wir haben was ganz anderes abgesprochen. Okay, ich mach mit. Da dachte ich, wow, das ist eine Gabe. Aber das kannst du nur, wenn du richtig fit bist. Manche Pianisten, die üben 6 Stunden am Tag. Jeden Tag, 7 Tage die Woche. Können die Klavier spielen? Ja. Konnten die das vorher schon? Ja. Warum üben sie? Um das zu erhalten und am besten noch besser zu werden. Wenn das, ihr Lieben, in den natürlichen Gaben so ist, könnte es sein, dass es in den geistlichen Gaben auch so ist? Wenn man eine Frage. Ich nehme mal das Beispiel des Predigers. Wenn ich heute noch so predigen würde wie vor 25 Jahren, wäre das traurig. Nicht, weil ich unbedingt total schlecht war damals wahrscheinlich, aber weil ich nichts dazugelernt hätte. Weil nichts Neues da wäre. Wenn Mercedes heute noch die Autos bauen würde wie vor 25 Jahren, dann wären die pleite. Es entwickelt sich weiter. Wir entwickeln uns weiter. Und wenn das im Natürlichen so ist, könnte es sein, dass es im Geistlichen eben auch so ist? Dann sagst du vielleicht, ja, aber was ist denn dann die Gabe daran? Naja gut, Gott hat dich ja auch begabt. Manche Leute von euch können singen. Du kommst, wenn du singen kannst, nicht auf die Idee, dass man nicht singen kann. Und wenn du dann mal jemanden triffst, der wirklich voll daneben haut, aber aus voller Inbrunst, also machst du was an Ohren? Er hört das nicht. Jemand, der falsch singt, hört nicht, dass er falsch singt. Das ist ja das Schlimme dabei. Aber wenn du es kannst, denkst du, jeder muss auch singen können. Oder vielleicht kannst du gut zeichnen oder malen. Ich habe eine Tochter, die malt wunderbar, die hat schon mit 3, ich weiß noch, wir waren irgendwann mal in der Grundschule, ich glaube 1. Klasse oder so, Elterngespräch und Dann hat der Lehrer uns gezeigt, also ihre Tochter, die schreibt ja sagenhaft. Und wir so, naja, sie schreibt halt, ne? Da meinte er, nee, ich muss Ihnen das mal zeigen. Hat dann zwei Hefte genommen, ohne jetzt den Namen zu nennen. Das eine war das, ihr kennt es, am Anfang muss man immer so ein E machen und dann macht man 125 E's und dann macht man ein S und ein kleines S, ein großes S und so weiter. Und bei unserer Tochter war das wie gedruckt. Und dann in dem anderen Heft Kraut und Rüben, total durcheinander. Und man merkte, okay, jetzt verstehe ich, was er meint. Ja? Es war einfach so eine Gabe da und beim anderen halt nicht. Unser Sohnemann, der kann heute noch nicht richtig schreiben. Der wird erst 19. Macht Abitur. Okay, geht auch. Er hat andere Gaben. So, was ich damit sagen will, bei den Gaben ist es so, dass niemand alles hat. Das ist die gute Nachricht dabei. Paulus sagt in 1. Korinther 12, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich euch all diese Sachen an die Wand schmeißen, aber wir bräuchten dafür Tage. Die haben wir nicht, also wir versuchen in 3 Stunden alles Wesentliche zu sagen. Ja? Aber Jori nimmt das auch auf. Wenn ihr es also nochmal nachhören wollt, könnt ihr es gerne tun, wahrscheinlich über dich auch dann kriegen. Ja? Habe ich jetzt zu spät gesagt, es tut mir leid. Aber ihr könnt gerne nochmal nachhören, wenn ihr meint, das war irgendwie was wert oder so und wäre für euch nochmal hilfreich. Oder für andere, nehmt es gerne mit, verbreitet es, es gibt kein Copyright da drauf. Das ist, ja, so. Also, zurück zu den Gaben. In 1. Korinther 12 sagt Paulus im Prinzip Folgendes. Sind alle Apostel? Nein. Sind alle Propheten? Nein. Sind alle Evangelisten? Nein. Beten alle in Sprachen? Nein. Und so weiter. Haben alle die Gabe der Heilung? Nein. Nicht alle, aber einige. Und die Schönheit ist, wenn alle Gaben zusammenkommen. Die Schönheit ist, wenn jeder an seinem Platz ist. Man kann das vergleichen mit so einem Orchester. Wenn alle pauken wollen, dann macht das keinen Spaß. Aber die Pauke am richtigen Moment, eine gestimmte Pauke, das ist auch wichtig, muss sie stimmen, wunderbar. Nur wenn der Pauker seinen Einsatz vergisst, der irritiert das ganze Orchester. Die denken, wo warst du denn? Schwierig. Ein Orchester lebt von dem Zusammenspiel der verschiedensten Instrumente. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen Gospelchor, aber auch einen Bachchor. Wir haben einen Bachchor und der singt Bachkantaten, auch mit einem Bachorchester. Wir haben jetzt nicht das komplette Orchester in der Gemeinde, sondern wir mieten uns dann Musiker, erste Geige, zweite Geige und so weiter. Ein paar Bratschisten haben wir auch, aber es ist überschaubar, was man in der normalen Gemeinde an Musikern hat. Auf jeden Fall, dann mieten wir die ein quasi. Und das ist toll zu sehen, wie die dann alle an ihrem Punkt sind und genau wissen, wann jetzt der entsprechende Einsatz kommt und eben nicht. Und nur dann funktioniert das ganze Ding, sonst funktioniert das einfach nicht. Aber dann kommt in der Gesamtzahl des gesamten Orchesters auch etwas Wunderschönes bei raus. Wenn alle an ihrem Platz sind und natürlich auf den Dirigenten hören oder zumindest mal hinsehen. Das wäre natürlich nicht unwichtig, weil der hält den Laden ja so ein bisschen zusammen. Übrigens auch das, ein schönes geistliches Bild, es ist Gott, der den Ton angibt, der sagt, jetzt bist du dran, der dich anguckt und sagt, so und nu, Pauke, hau rein. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig, dass wir am richtigen Moment dann auch uns angucken lassen und bereit sind, uns von Gott gebrauchen zu lassen, mit der Gabe, die wir empfangen haben. Keiner hat also alles. Aber jeder hat was, was er mitbringt. Jeder von uns. Wenn du Jesus Christus kennst und liebst, ein geliebtes Kind des himmlischen Vaters bist, hast du mindestens eine, ich würde sagen mehrere Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat. Die dir vielleicht manchmal nicht bewusst sind, weil du denkst, das ist doch normal. Aber das ist immer so, wenn man eine Gabe hat, dass man denkt, alle anderen haben die doch auch, oder nicht? Bis man jemanden trifft, der es nicht hat und dann merkt, oh, so normal ist es offensichtlich nicht. Und von daher, überleg doch mal für dich auch, was könnten denn eigentlich meine Gaben sein? Wo bin ich da unterwegs? Was hat mich auch geprägt? Was war auch sehr gut für mich? Und was könnte ich auch tun, um eine Gabe zu entwickeln? Weil das ist ein wichtiger Punkt. Es steht zwar in 1. Korinther 12, brauchen wir eine Pause? Wir brauchen eine Pause, sagt ihr. Okay, kann ich diesen Satz noch zu Ende machen? Okay, in 1. Korinther 12 steht, der Geist teilt aus, wie er will, die Gaben. Und gleichzeitig, und damit beenden wir jetzt vor der Pause mit einem kleinen Cliffhanger, gleichzeitig sagt Paulus an verschiedenen Stellen, 1. Korinther 14, also zwei Kapitel später, strebt nach den größeren Gaben. Wie geht das zusammen nach der Pause?